Vor etlichen Jahren war ich auf Sardinien gewesen, habe dort Urlaub gemacht. Es war ein sogenannter Missionseinsatz. Das heißt, wir haben dort mit anderen Menschen über Jesus gesprochen, auf den Straßen, in Parks, bei Veranstaltungen. Aber im Schatten dieser Veranstaltung spielte sich was ganz Fantastisches ab. Unser Chef, unser Leiter, hatte versehentlich seiner Tochter, die damals 5 Jahre alt war, ein blaues Auge verpasst beim Spielen im Wasser. Jetzt hat er überlegt, wie kann ich das wieder gut machen? Und er hat seiner Tochter ein Eis ausgegeben. Hat allerdings so einen kleinen Sohn gehabt, 3 Jahre alt. Dem musste er dann auch ein Eis ausgeben. Er wollte ihn ja nicht leer dastehen lassen. Der Junge stellte aber sofort fest, schau mal, auf meiner Eiswaffel ist nur ein Bällchen. Hey Schwester, warum hast du 2 oder 3 Bällchen drauf? Und dann hat sie gesagt, ja, weißt du, ich bin ja schon viel größer als du. Deshalb kriege ich auch mehr Eisbällchen. Die Reaktion von dem Kleinen war interessant. Er hat nicht gesagt, Menno, was kann ich dafür, dass ich so klein bin? Mama macht, dass ich größer werde. Sondern der hat spontan losgelacht, seine Arme auseinandergerissen und hat gesagt, boah, dann bekommt Gott ja so ein riesiges Eis. In der Logik des Jungen klar. Er hatte kapiert, dieser Gott. Meine Schwester ist größer als ich. Aber dieser Gott, der ist so viel größer. Wir gehen mit großen Schritten auf Weihnachten zu, in einer Zeit, in der wir uns ja offiziell auch mit Jesus befassen und beschäftigen. Und wenn man sich so die Straßenumfragen anschaut, die da laufen, also eine Frage hatte ich mitbekommen, wenn der erste Advent auf einen Sonntag fällt, auf was für einen Wochentag fällt dann der 4. Advent? Und die Leute fingen an zu grübeln und sagten, ja, ich glaube Mittwoch oder Donnerstag. Wenn wir jetzt hingehen würden und fragen würden, sag mal, was wird an Weihnachten überhaupt gefeiert? Um wen geht es? Dann mag es vielleicht noch manche geben, die sagen, ah, das Christkind oder kleine Jesus in der Krippe. Aber wer ist das? Wer ist das? Ein interessanter Mensch? Gott? Großer Gott? Aber was bedeutet groß? Wo endet groß in unserem Denken? In der Predigt wird es um diesen Jesus gehen und um seine Größe. Aber es geht nicht nur um Jesus, es geht auch um das Thema Gemeinde. Wir beschäftigen uns ja viel mit Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Man verfolgt als Gemeinde Ziele, man folgt Vorbildern, aber welche Vorbilder nehmen wir uns? In meinem Bücherregal gibt es ein Buch, das heißt Gott liebt Chaoten. Das Buch hat ein Pfarrer geschrieben, der sich bezeichnet als den Pastor der am schnellsten schrumpfenden Gemeinde in den USA. Keine Gemeinde verliert so schnell ihre Mitglieder wie seine Gemeinde. Geeignet als Vorbild? Oder brauchen wir diese Vorbilder, die ganz schnell wachsen, wo Leute dazukommen, wo Leute sich ins Auto setzen, ganz weit fahren, um möglichst hier diesen Gottesdienst mitzuerleben? Welches Vorbild brauchen wir als Gemeinde? Im Predigttext wird es um eine besondere Gemeinde gehen. Es gibt in der Bibel eine Sammlung von tollen Rückmeldungen Gottes, so das Feedback-System Gottes. Er nimmt sich 7 Gemeinden zur Brust und sagt ihnen, was er von ihnen hält. Im Positiven, aber auch im Negativen. Die sogenannten 7 Sendschreiben. Es gibt nur 2 Gemeinden, die gut wegkommen. Das ist Smyrna und das ist die Gemeinde in Philadelphia. Diese Gemeinde wird ausschließlich gelobt von Gott. Es wird um die Gemeinde in Philadelphia gehen. Eine kleine Gemeinde, die verfolgt wurde. Jeder in der Gemeinde wusste, was Angst ist, wusste, was es bedeutet, ausgegrenzt zu werden, Außenseiter zu sein. Und an diese Gemeinde geht der Brief. Ich lese aus Offenbarung 3, Vers 7, bis 13, da steht das Sendschreiben, ich gehe aber nur auf die ersten beiden Verse ein, das Vers 7 und 8, und lese auch nur die ersten beiden Verse. Dort heißt es, und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der hat den Schlüssel Davids, der auftut und niemand schließt zu, der zuschließt und niemand tut auf. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen, denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Das Weihnachtsfest ist ein fantastisches Fest. Es ist die größte Geburtstagsfeier unseres Landes. Es ist aber auch eine ganz besondere Geburtstagsfeier. Nicht, weil es um Jesus geht, sondern weil wir uns an diesem Geburtstag immer nur die Geburt vor Augen halten. Rein liturgisch, wenn man sich das Kirchenjahr betrachtet, macht das Sinn. Aber wie viele bleiben bei diesem kleinen Jesus stehen? Wie viele denken, wenn sie an Weihnachten denken, wenn sie an Jesus denken, an das kleine Baby in der Krippe liegend, an Ochse und Esel und irgendeinen Stall? Dass die Gefahr von Weihnachten ist, dass wir Jesus klein machen, ihn auf dieses winzige Baby reduzieren. Man fragt sich, wozu, warum brauchen wir diesen kleinen Jesus und die Feier dieses kleinen Jesus? Ist es für unser Gefühl gut, wenn wir da so ein Baby sehen? Kulleraugen, Pausbacken, Windeln? Gefällt uns vielleicht der Gedanke, dass der große, mächtige Gott so hilflos in irgendeinem Stall rumgelegen hat? Ist es für uns wichtig, dass wir auf gleicher Ebene stehen wie dieser kleine Jesus? Wer ist Jesus für uns? Ich habe mir vor einiger Zeit ein Buch antiquarisch gekauft, das heißt, dein Gott ist zu klein. Da geht es nicht darum, aufzuzeigen, wie klein Jesus an Weihnachten gemacht wird von vielen, sondern es geht darum, aufzuzeigen, dass auch wir in unseren Gemeinden Gott klein machen, Jesus klein machen. An meinem Schrank hatte ich einen Zettel kleben. Darauf stand: Das Handicap des Verstehens ist die Voreiligkeit. Das Handicap des Verstehens ist die Voreiligkeit. Ich beobachte das in meinem Unterricht, wenn ich eine Arbeit schreibe mit Schülern. Und die lesen einen Text, die sollen einen Text lesen und alle, die ganze Arbeit bezieht sich auf diesen Text. Weit über die Hälfte liest in der Regel nur den Einstieg. Ach, ich habe schon verstanden, um was es geht, ich kann schon die Fragen beantworten. Da kommt aber nicht das Richtige bei raus. Wie sieht das in unserer Beziehung zu Gott aus? Wie voreilig sind wir da? Wie leicht passiert es, dass ich sage, oh, ich weiß, wie Gott ist lieb. Ja, aber was bedeutet das denn? Gott ist groß, ja natürlich, aber was meine ich denn, wenn ich groß sage? Wer ist Gott für mich? Wie schnell meine ich, ich habe verstanden, wer Gott ist? Aber bin ich offen dafür, dass Gott so ganz anders sein könnte? Die Botschaft unseres Textes ist, Gott ist so viel größer, als wir überhaupt denken können. Das Sympathische an dem Text, Gott stellt sich hier jeder Gemeinde vor und stellt sich in einem kleinen Ausschnitt dar. Immer so, dass es zu der Gemeinde passt. Und die Gemeinde in Philadelphia war eine kleine Gemeinde. Es war eine verfolgte Gemeinde. Und Jesus stellt sich vor als der große Gott, der ist. Er beginnt zunächst mit dem Begriff der Heilige. Ich bin der Heilige. Das bedeutet, ich bin ganz anders als alles, was ihr kennt. Ich habe auch nichts mit dem anderen zu tun. Ich bin getrennt, ich bin exklusiv, ich bin heilig. Aber ich will was mit euch zu tun haben. Ich bin vom Gewöhnlichen getrennt, aber ich will was mit euch zu tun haben. Allerdings, die Größe Gottes sprengt unsere Vorstellungskraft. Es gibt Menschen, die versuchen, mit ihrem eigenen Denken Gott zu erfassen. Das können sogar sehr intelligente Menschen sein, die aber was ziemlich Dummes machen. Kein Mensch, egal wie hoch der IQ ist, ist in der Lage, Gott zu denken. Gott in seiner Fülle zu denken. Philipper 4, Vers 7 steht, ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Er ist so viel größer, als wir erfassen können. Und wer sind wir, dass wir hingehen und sagen, ja, Gott ist so und Gott ist so. In der Bibel sind wir aufgefordert, nicht Theologie zu betreiben, sondern von Gott zu bezeugen, anderen weiterzusagen, was wir mit Gott erlebt haben. Ihr sollt meine Zeugen sein. Gott ist heilig, aber er ist nicht nur heilig, er ist auch der Wahrhaftige. Auch hier wieder ein Begriff, der unser Denken und unsere Möglichkeiten übersteigt. Wir Menschen sind auf der Suche nach Wahrheit. Wir wollen Wirklichkeit haben. Und über Jahrtausende haben sich Menschen aufgemacht, um diese Wahrheit zu ergründen und zu erfassen und sind doch, wenn sie selbstkritisch genug waren, gescheitert. Kein Mensch kann die Wahrheit aus sich heraus erkennen. Wir sind immer zurückgeworfen auf unsere Möglichkeit und auf unsere Sichtweise der Dinge. Die Wirklichkeit, die ich erkenne, ist immer nur meine Wirklichkeit, aber sie hat keine Allgemeingültigkeit für alle. Und so geht die Suche nach Wirklichkeit und Wahrheit weiter und glücklich ist der, der auf seiner Suche bei Gott landet. Jesus sagt von sich in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er ist die Wahrheit. Und wenn wir auf der Suche sind nach Wahrheit, dann müssen wir auf der Suche sein nach Gott. Wir sollen lernen, das Leben aus dem Blickwinkel Gottes zu sehen und Dinge zu erkennen. Ich bin der Heilige, ich bin der Wahrhaftige, ich bin der Schlüsselinhaber. Eine Macht, die wir kaum in Worte fassen können. In Matthäus 28, Vers 18 heißt es, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Das heißt, an Jesus führt kein Weg vorbei. Was er zuschließt, ist zugeschlossen. Was er aufschließt, ist aufgeschlossen. Es gibt nichts, was so stark und mächtig wäre, dass es uns aus der Hand Gottes herausreißen könnte. Es gibt nichts, kein Ereignis auf dieser Erde, kein Ereignis in unserem Leben, das geeignet wäre, uns von der Liebe Gottes zu trennen. Er ist so viel mächtiger als alles, was uns sonst beeindruckt. Die Gemeinde in Philadelphia kennt Gott so. Er lebt ihn so. Wie sieht es mit Ihnen aus? Wie sieht es mit mir aus? Wie denken wir über Gott, wenn wir in Krisen sind? Wie beten wir? Was trauen wir Gott zu? Ich hatte meine Schüler in der Oberstufe aufgefordert, ein eigenes Glaubensbekenntnis zu schreiben, was sie selber glauben. Eine Schülerin war sehr früh fertig und ich habe gesagt, erzähl mir bitte, was hast du dir notiert? Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Und sie berichtete, dass sie an Gott glaubt. Ja, es gibt einen Gott. Sie betet. Also dann, wenn Probleme auftreten, dann betet sie. Und dann habe ich gesagt, was bedeutet dieses Gebet für dich? Mit welcher Erwartung betest du? Und sie schaute mich an und sagte, was heißt Erwartung? Ich erwarte nichts, ich bete einfach nur. Ich habe gesagt, dann kannst du doch auch ein Tagebuch führen. Reinschreiben, hallo liebes Tagebuch, es geht mir gerade nicht so gut, wäre schön, wenn sich daran was ändert. Sie erwartete von Gott gar nichts. Was erwarten Sie von Gott? Dass er Ihnen dort hilft, wo Sie sich selber helfen können? Oder ist der Gott, an den Sie glauben, ein Gott, der so viel, viel mehr kann, als Sie sich überhaupt vorstellen können? Ich kenne eure Werke, sagt Jesus der Gemeinde. Ich kenne eure Werke. Ist allerdings keine Drohung, sondern ist hier an dieser Stelle eine sehr positive Aussage. Das Thema Werke ist unter Christen ja immer so ein bisschen diskutiert und besprochen. Welchen Stellenwert hat es denn? Da kommen die Zeugen Jehovas, klingeln an der Tür und sagen, ja, du musst gute Werke leisten, damit du in den Himmel kommst. Und die Bibel sagt, Epheser 2, Vers 8 und 9, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Wenn also jemand kommt und sagt, du musst etwas Gutes tun, um in den Himmel zu kommen, um dir die Dazugehörigkeit zur Familie Gottes zu verdienen, dann können sie sagen, hey, klingel woanders, geh woanders hin, das ist Unsinn, absoluter Unsinn. Keine einzige Tat ist geeignet, um Gott zufriedenzustellen. Das macht er, deshalb ist Jesus Mensch geworden, um uns zu retten. Das musste er machen. Und durch den Glauben gehören wir zu seiner Familie dazu. Wir sind gerettet. Und als Familienangehörige verhalten wir uns auch so, dass andere erkennen, dass wir zur Familie dazugehören. Werke. Glaube ohne Werke ist tot. Glaube zeigt sich in unserem Verhalten. Ich hatte einen Anruf vor einiger Zeit gehabt. Und die Person, die mich anruft, sagte: Du, Andreas, ich habe mir vorgenommen, ich werde demnächst also mehr Zeit für Gott investieren. Ich werde mich da und da einbringen, auch in der Gemeinde was machen. Und ich habe gesagt: Du, das finde ich klasse. Finde ich prima, dass du dir das vorgenommen hast. Und dann hat die Person leider weitergeredet. Und hat gesagt: Du, Andreas, weißt du, und dann gehe ich davon aus, dass Gott mir endlich das und das gibt. Und er hat gesagt: Oh, das ist jetzt wieder nicht so klasse. Du willst etwas für Gott tun, um ihn quasi unter Druck zu setzen, um zu erpressen. Schau mal, eine Hand wäscht die andere, Gott. Ich habe das für dich getan, jetzt bitteschön erfüllst du mir meinen Wunschzettel. Der falsche Ansatz von Werken. Wie geht es Ihnen mit dem Thema Werke? Verhalten Sie sich erkenntlich christlich, weil Sie die Dazugehörigkeit zeigen wollen? Als Dankbarkeit gegenüber Gott, Ausdruck Ihrer Liebe und dass Sie die Liebe Gottes weitergeben an andere? Oder ist es Berechnung? Hey, lieber Papa im Himmel, ich bin brav und artig, aber dann bist du auch brav und artig und gibst mir meine Sachen, die ich möchte. Was motiviert Sie zu Ihren Werken? Ich kenne eure Werke. Es wird die kleine Kraft gewürdigt. Wenn wir über Gemeinden reden, dann ist es oft die große, erfolgreiche Gemeinde. Da gibt es Bücher drüber, da gibt es DVDs, MP3s, alles Mögliche. Wir können uns fit machen. Aber Jesus lobt hier in dieser Gemeinde die kleine Kraft. Und das ist das, was ich an Gott so unendlich schätze. Nicht, dass er sagt: Schau mal, lass deine Muskeln spielen. Entwickel dich erstmal weiter, dass du überhaupt deine Fähigkeiten in Gemeinde einbringen kannst. Gottes Herz schlägt für die Kleinen und Kraftlosen. 2. Korinther 12, Vers 9. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Gott erwartet keine Weltrekorde. Gott erwartet, dass wir unsere Möglichkeiten in seinen Dienst stellen. Das war das, was die Gemeinde in Philadelphia auszeichnete. Kein eigener Fernsehsender, keine eigene Radiostation, mit denen sie irgendwie missionarisch unterwegs waren, sondern die kleinen Möglichkeiten. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen mit Ihren Möglichkeiten geht, wie Sie über sich denken und darüber denken, was Sie in Gemeinde einbringen können, was sie auch in andere Menschen einbringen können, wo sie von Jesus etwas weitergeben können, in Wort oder in Tat. Mir begegne immer Menschen, die sagen: Ah ja, also das hilft der Gemeinde nicht wirklich weiter. Wer bin ich schon? Also ich beobachte bei den anderen, das finde ich gut, wenn die das machen. Das machen die auch richtig gut, aber ich, meine Möglichkeiten sind eher Unmöglichkeiten. Wie geht's Ihnen damit? Wenn Sie sich in dieser Art von Denken wiederfinden, herzlichen Glückwunsch. Gott will mit Ihnen zusammen Gemeinde bauen. Gott will mit Ihnen Sie bereichern und Ihre Umgebung bereichern. Es geht nicht darum, das Große und Starke und Öffentlichkeitswirksame zu leisten, sondern es geht darum, die eigenen Möglichkeiten, sollten wir sie auch noch für so begrenzt halten, in den Dienst Gottes zu stellen. Wie bereit sind Sie dafür? Gott lobt an der Gemeinde: Ihr habt das Wort bewahrt. Das Thema Lesen ist ja schon ein schwieriges Thema geworden. Ich habe in der 10. Realschulklasse mal gefragt, wer von euch hat im letzten Dreivierteljahr ein Buch gelesen? Und aus dieser ganzen Klasse meldeten sich immerhin 2 Leute. Die eine hatte einen Roman gelesen und der andere einen Manga-Comic. Ich habe gesagt: Du, das lasse ich dir als Buch aber nicht durchgehen. Blieb also nur noch eine. Das Lesen ist unpopulär geworden. Leider, denn Lesen bildet, Lesen hilft, sich weiter zu entwickeln, zu entfalten. Enorm wichtig. Die Wichtigkeit wurde von 2 bekannten Männern entdeckt und von ungezählt anderen, auch John Wycliffe, Martin Luther, denen bewusst geworden ist, Wir müssen lesen und wir müssen vor allen Dingen das Richtige lesen. Wir müssen die Bibel lesen. Wir müssen uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und sie haben beide die Bibel in die Sprache ihrer Umgebung und ihrer Zeit übersetzt. Wie sieht Ihr Umgang mit der Bibel aus? Wissen Sie, wo Ihre Bibel steht, aber wissen nicht, was in der Bibel steht? Wie beschäftigen Sie sich damit? 2. Timotheus 3, Vers 16 folgende. Dort steht, denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Bibel ist Grundlage für uns. Wie oft lesen Sie in der Bibel? Schaffen Sie 2-3 Mal in der Woche? Schaffen Sie vielleicht sogar mehr? Wie sieht die Bereitschaft aus, mit anderen über Bibel und Inhalte der Bibel zu reden, sich auszutauschen? In einem Gesprächskreis, in einem Hauskreis, in einem Glaubensgrundkurs. Ich möchte das Gesagte zusammenfassen. Wenige Wochen, dann ist Heiligabend, Weihnachten. Und wir sehen wieder ganz oft Jesus in der Krippe liegen als kleines Baby. Wir werden umschmeichelt mit sanften Melodien. Wer ist Jesus für uns? Dieser kleine, reduzierte? Oder glauben wir daran, dass Gott tatsächlich so viel größer ist, als unser Denken es erfassen kann? Wie erleben Sie Jesus? Was trauen Sie ihm zu? Wie sieht es mit Ihrer Nachfolge aus, mit dem Christsein? Sind die Eigenschaften der Gemeinde in Philadelphia auch Ihre Eigenschaften? Auch unsere Eigenschaft als Gemeinde? Wie sieht es aus mit den Werken? Was motiviert uns, Jesus nachzufolgen? Wie sieht es aus mit unserem Gehorsam? Sind wir auch bereit, die scheinbaren Unmöglichkeiten Gott zu geben und mit dem scheinbar wenigen, was wir können, ihm zu dienen? Oder sind wir zu schüchtern und sagen, nee, das ist zu schlecht für dich? Gott will, dass wir gehorsam sind mit unseren Möglichkeiten. Und wie sieht es aus mit dem Wort bewahren? Was haben Sie in den letzten Tagen und Wochen unternommen, um Jesus, um Gott durch das Lesen der Bibel besser kennenzulernen? Amen.